Aber eigentlich will man ja ein unaufgeklärtes Publikum oft haben. Also manchmal sind ja diese Leute aus dem Privatfernsehen ja ehrlich. Ne? Das gab ja mal diesen Sat.1-Chef, der sagte, mein Publikum ist ein bisschen dick, ein bisschen arm und ein bisschen blöd. Und das ist etwas, was, glaube ich, hinter vorgehaltener Hand auch so gesagt wird bei den Öffentlich-Rechtlichen und man auch ganz klar darauf abzielt. Und das kann man ja am allerdeutlichsten sehen. Das ist ja für mich wirklich die absolute Hölle. Funk. Eigentlich muss beim Fernsehen auch immer die Haltung sein, wie das bei Löwenzahn war mit Peter Lustig, dass die Leute den Fernseher danach ausschalten und dann was anderes tun, nämlich zum Beispiel ein Buch lesen. Das heißt, das wäre die Kommunikation, die ich mir wünschen würde.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast ist Wolfgang M. Schmidt. Wer bist du und was machst du?
Ich bin Podcaster und betreibe seit 2011 den Kanal Die Filmanalyse. Dort bespreche ich einmal die Woche einen populären Kinofilm aus einer ideologiekritischen Perspektive. Außerdem habe ich einen Wirtschaftspodcast Wohlstand für alle und einen Podcast über Zeitgeist und Politik, die neuen 20er.
Es geht los in diesem Podcast immer mit einem Spielzeitkurs Frage, kurze Antwort. Da musst du Sätze beenden bzw. Fragen kurz beantworten. Was ist Ideologiekritik?
Es ist die Kritik an Weltanschauungen, vor allem an Weltanschauungen, die naturalisiert daherkommen. Das heißt also Anschauungen, von denen man glaubt, sie seien doch intuitiv richtig und seien doch quasi natürlich aufzufassen. Da beginnt die Ideologiekritik, die fragt, ist das wirklich so? Ist das nicht zum Beispiel etwas historisch Gewachsenes oder sozial oder ökonomisch Hergestelltes?
Ideologiekritik ist wichtig, weil?
Weil wir oder ich an das aufgeklärte Subjekt glaube, das heißt, dass erst dann, wenn man sich der eigenen Anschauungen bewusst ist und sich aus dem Verblendungszusammenhang rausbegeben kann, man die Welt klarer sieht und auch nur dann ein politisches Projekt sinnvoll umsetzbar ist, denn sonst ist man immer entweder der Manipulierte oder der manipuliert.
Bei dieser Tätigkeit habe ich zuletzt die Zeit vergessen.
Wenn ich lese, vergesse ich die Zeit sehr häufig.
Du weißt jetzt nicht, wer der nächste Gast oder die nächste Gästin in diesem Podcast ist. Ab und zu stelle ich aber den Gästen eine Frage, die sie an den nächsten Gast stellen dürfen. Gibt es eine Frage, die du stellen möchtest?
Ja, sehen Sie irgendeine Chance, dass wir vom Kapitalismus in ein sozialistisches Wirtschaften gelangen, trotz der globalen Konkurrenz, in der sich Nationalstaaten befinden.
Eskapismus ist?
Eine schöne Angelegenheit, zum Beispiel im Kino.
BookTok ist ein Trend, der?
Mich kaum erreicht, da ich die meisten Bücher, die dort in die Kamera gehalten werden, zum Glück nicht kenne.
Wolfram Weimer kann?
Nicht schreiben.
Hast du den nächsten Satz schon? Wolfram Weimer kann nicht, lassen wir so. Alte Tugenden sind?
Durchaus gut, wenngleich ich sagen würde, Tugenden müssen zeitlos sein. Also nur wenn sie zeitlosen Charakter haben, dann haben wir es auch mit Tugenden zu tun. Sonst sind es eher so Moden. Und selbst bei den Sekundärtugenden, wie zum Beispiel Pünktlichkeit, ist es so, dass ich doch hoffe, dass eine solche Tugend nie aus der Mode kommt.
Zwischen dir und Ole, wer ist der bessere Sänger?
Wir haben so unterschiedliche Stimmlagen. Also ich bin Bariton, er ist Bass. Ich glaube, ich bin im Schlager etwas geübter als er, aber ich hörte, dass er jetzt Gesangsunterricht nimmt und dort auch das deutsche Kunstlied singt. An dem habe ich mich noch nicht versucht. Auch aus Respekt vor den Komponisten.
Okay, sagen wir unentschieden. Mit dem Podcast Die 29er versuche ich mit Stefan Schulz
dieses Jahrzehnt zu überstehen, ohne verrückt zu werden und ein paar Leute dabei mitzunehmen.
Über die Linksdemos in Leipzig zu Israel und Palästina habe ich gedacht.
Gar nichts, weil Leipzig viel zu weit weg ist von Koblenz.
Diesen Menschen hätte ich gerne mal als Gesprächspartner für ein längeres Gesprächsformat.
Viele derer, die mir jetzt einfallen, leben nicht mehr. Aber ganz sicher wäre es Adam Tooze, der Wirtschaftshistoriker, den ich sehr schätze, dem ich mal kurz begegnet bin in Berlin, weil wir dort in einer Veranstaltungsreihe aufgetreten sind, allerdings hintereinander. Das wäre sicherlich ein Gesprächspartner, den ich mir wünschen würde.
Und von den nicht mehr Lebenden, vielleicht ein, zwei?
Sicherlich wäre da, also jetzt, wenn wir jetzt bei den ganz Großen anfangen, dann wäre das sicherlich jemand wie Karl Marx. Aber wenn wir es vielleicht so eine Nummer drunter machen, dann würde ich zum Beispiel heute gerne mit Roger Willemsen sprechen.
Ich bin unter anderem Filmkritiker, weil?
Ich Filme liebe, aber sehr viele Filme hasse.
Vorurteile über Kritiker sind?
Oftmals nicht ganz falsch. Denn das, man sagt ja häufig, dass in so Kritikervorstellungen zum Beispiel schlechte Laune vorherrscht. Und ich würde auch sagen, das ist eher so. Ich glaube, wenn man meint, Filmkritiker seien Leute, die gescheiterte Filmemacher sind, das ist auch so ein Klischee, dann habe ich eher den Eindruck, dass das nicht zutrifft. Also dass die Ambitionen zumindest bei den meisten nie so groß waren, Filmkritiker zu werden. Natürlich gibt es auch Filmregisseure, die früher mal Kritiker waren, aber das ist eigentlich nicht das, was man vorfindet.
Milch ist für mich.
Überhaupt gar kein Getränk, das ich, nachdem ich älter als 12 Jahre wurde, nicht mehr, also was ich gar nicht trinke. Also es kommt wohl irgendwo vor, wenn was damit gekocht wird. Ich koche aber auch nicht selbst, von daher weiß ich das gar nicht. Aber ich kann mich nicht erinnern, irgendwann mal ein Glas Milch getrunken zu haben oder Milch in den Kaffee zu schütten. Deswegen ist für mich auch diese Debatte Kuhmilch oder Hafermilch eine rein theoretische, weil ich wirklich nie vor dieser Entscheidung stehe.
Aber bis 12 war das...
Da habe ich das morgens das getrunken. Dazu. Da hat man so morgens ein Glas Milch getrunken und irgendwann lässt man das dann sein. Ich weiß auch nicht, aus welchen Gründen.
Hast du das selber entschieden oder war das so in der Familie?
Das weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, ich habe das schon gern getrunken, aber irgendwann lässt man das dann. Und jetzt trinke ich morgens einen schwarzen Tee, aber ohne Milch.
Dieses Instrument kann ich spielen?
Keines richtig. Ich habe mal 2-3 Jahre Klavierunterricht genommen. Es ist lange her. Es wäre niemandem zumutbar.
Welches Instrument würdest du gern spielen können? Wäre das Klavier oder ein anderes noch?
Ja, ganz klar Klavier oder Cello. Das sind so meine beiden Präferierten.
Gibt es einen Beruf oder eine Tätigkeit, die dich reizen würde, außer dem, was du jetzt machst? Ich weiß, dass du ganz oft, wenn du über deine Arbeit sprichst, dass du sagst, dass du auch sehr privilegiert bist, dass du das gar nicht so sehr als Arbeit empfindest, sondern du auch schon Freizeit und Arbeit so ein bisschen also stark verbinden kannst. Aber gibt es eine Tätigkeit, die dich noch außerdem reizt und die du vielleicht auch sinnvoll fändest?
Ja, sinnvoll sind ganz viele Tätigkeiten, die ich mir jetzt nicht vorstellen kann, weil ich da zum Beispiel kein Talent habe. Also handwerkliche Tätigkeiten sind ungeheuer sinnvoll, aber ich habe da kein Talent zu. Ich glaube, ich wäre, wenn ich es mir jetzt so ganz wünschen würde, gerne Opernsänger geworden, wenngleich ich weiß, was das bedeutet. Aber ich habe nie danach gestrebt, weil ich einfach wusste, dass ich diese stimmlichen Kapazitäten nicht habe. Das ist ja nicht eine Frage von Training, sondern erstmal eine Frage von Talent und dann kommt das Training. Was mir manchmal ganz gut gefällt, vielleicht habe ich aber auch zu viele Filme gesehen, ist Rechtsanwalt sein. Aber ich hätte wirklich Lust, die Bösen zu vertreten. Das würde mir, glaube ich, eine Freude machen. Ich habe so eine Freude dann am Sinistren, aber der Anwaltsberuf ist natürlich auch ein sehr harter. Und wenn ich da nochmal so überlege, dann nehme ich lieber mit dir einen Podcast auf.
Der letzte Film, den du gesehen hast, war?
Den letzten Film, den ich gesehen habe, war Mercy. Das ist ein Film mit Chris Pratt, in dem wir in einem Zukunftsszenario sind, in dem die KI die Strafverfolgung regelt und dabei aber einer, der eigentlich der Strafverfolgung hilft, ein Polizist, angeklagt wird, seine Frau ermordet zu haben und er muss dann unter Beweis stellen anhand von allen möglichen Daten, die er auf seinem Smartphone hat und sonst wo hat und mit der die KI füttert, dass er es nicht ist. Und das wirklich Dystopische an dem Film ist aber, dass der Film das gar nicht als so eine große Dystopie beschreibt, sondern es geht vielmehr darum, ja, da ist also was schiefgelaufen und da hat auch jemand im Hintergrund sich falsch verhalten. Aber so an sich, dass man so effektiv auf diese Weise Strafverfolgung machen kann, das fand man offenbar, also im Ganzen war das nicht ein dystopisches Werk, wo am Ende die KI zerschlagen wird oder so, wie man das vielleicht in den 80er Jahren gemacht hätte, sondern ich hatte eher den Eindruck, das ist schon ein Film, der uns ein bisschen an die Herrschaft von Palantir gewöhnen soll. Insofern war es eine gruselige Erfahrung. Und ein sehr schlechter Film, um das ganz klar zu sagen. Bitte geht nicht rein.
Ein Film, den du geschaut hast für die Filmanalyse oder?
Nein, ich, ja.
Ist das manchmal auch andersrum, dass du sagst, ich gehe in den Film und dann entscheide ich, dass ich da.
Ja, das ist häufig so, dass ich dann entscheide und manchmal gibt es Pflichtfilme. Also ich kann nicht jetzt sagen, ich sehe mir den neuen Avatar nicht an oder ich sehe mir den an und mache da nichts zu. Das wäre jetzt sehr ungewöhnlich. So, also ich muss schon ein paar Dinge, über die man spricht, behandeln, aber oftmals sind die auch sehr interessant in irgendeiner Weise. Also es geht ja gar nicht darum, immer einen guten Film zu sehen, sondern einen Film zu sehen, der interessant ist, der bemerkenswert ist. Hier bei Mercy hat sich es jetzt nicht angeboten, eine ganze Analyse dazu zu machen, weil er dafür auch einfach ein bisschen simpel gestrickt ist und wirklich sonst nicht besonders bemerkenswert ist.
Zwei kurze Fragen noch zum Abschluss. Mein bisher interessantester öffentlicher Gesprächspartner war,
oder außer deinem Podcast-Partner,
die lassen wir außen vor mal.
Ganz viele, mit denen ich gesprochen habe, das kann ich so ganz schwer eigentlich.
Weil interessant auch viele Ebenen hat, ne?
Ja, also ich finde das sehr schwer zu sagen. Ich mache ja im Brechthaus so eine Reihe, da kann ich mir die Gäste aussuchen, mit denen ich immer über einen Klassiker spreche. Und das ist großartig, weil ich da Leute oft anfrage, die ich schon ein bisschen vielleicht kenne oder ja doch oder zumindest sehr schätze. Und ich bin aber dann mit denen ja in einer Konstellation, dass sie oft sonst nicht über Literatur sprechen. Zum Beispiel mit Achim Truger rede ich über Thomas Bernhard. Das ist nur der Wirtschaftsweise, der eigentlich nun dazu auf Podien befragt wird. Und das sind dann interessante Gespräche, die sich ergeben oder dass ich dann auch mit Leuten, die ich gut kenne, plötzlich in eine Auftrittssituation bin und wir dann über ein Werk sprechen müssen, aber natürlich auch was Privates mit hineinkommt. Also wenn ich beispielsweise dann Timon Kalkaleiter, mit dem ich sehr eng befreundet bin, mit dem Schriftsteller auf der Bühne sitze und wir sprechen über Stendhal, dann ist das ja auch besonders, weil wir das ja so unter Freunden nicht tun. Wir unterhalten uns mal über das, was wir gelesen haben, aber wir reden jetzt nicht 90 Minuten nur über dieses eine Werk und haben noch ein Publikum dabei. Das sind manchmal ganz wunderbare Abende.
Ja. Eine Schlagersängerin und ein Schlagersänger, den du tatsächlich über eine längere Zeit viel gehört hast und der dich geprägt hat.
Also geprägt ist zu viel. Ich bin geprägt von klassischer Musik. Ich kann nicht sagen, dass Schlager ist für mich so ein kleiner Eskapismus, den ich mir gönne. Ja? Wenn es hochwertig produziert ist, wenn es nicht ganz blöde ist und wenn vor allem die Stimme so ist, dass sie aufgrund ihrer Art schon etwas Tieferes transportiert. Denn es ist so, Lieder zu interpretieren ist das eine. Nun sind die Schlager ja, was die Texte anbelangt, nicht immer die allerklügsten. Ja, also das ist nicht immer tiefsinnig. Das ist, ja, da sind wir nicht immer gleich bei Schuberts Winterreise oder so. Wenngleich man auch sagen muss, Schuberts Winterreise ist auch durch die Musik so genial. Der Text, naja, also der ist gut, aber jetzt auch nicht herausragend. Aber um jetzt wieder auf den Schlager zurückzukommen, was mich fasziniert ist, wenn eine Stimme selbst einen Inhalt transportiert, egal was sie singt, es klingt immer schon besonders. Und da würden mir mehrere einfallen, aber wenn ich mich jetzt auf eine Person konzentrieren müsste, dann wäre das tatsächlich Mireille Mathieu, wo das Interessante hinzukommt, dass sie ja kein Deutsch kann. Das heißt, ja, mit Lautschrift diese Lieder immer gelernt hat und dann bekam sie die früher in den 70er Jahren immer geschickt die Aufnahme und jemand anders hatte die Lieder schon eingesungen und dann ahmte sie das nach. Im Übrigen war das häufig Katja Epstein, die das dann eingesungen hat für sie oder dann, glaube ich, auch nachher Gitti von Gitti und Erika, ja, also die waren mit dem Komponisten zusammen, deswegen kam diese Konstellation zustande. Und bei Mireille Mathieu ist das Faszinierende, dass sie ergreifend sind, die Lieder, obwohl sie keine besondere Tiefe haben oder oft gar keine Tiefe haben. Und bei ihr finde ich auch faszinierend, dass sie diesen Look jetzt über 65 Jahre, die sie fast auf der Bühne ist, nicht verändert hat. Und das noch immer durchzieht. Das finde ich beeindruckend.
Wir wollen heute über zwei unterschiedliche Themen sprechen. Zum einen über die öffentlich-rechtlichen Medien und den öffentlich-rechtlichen Journalismus und ihre Rolle in dem aktuellen gesellschaftlichen Diskurs und im zweiten Teil über deine Filmanalyse sprechen. Ich würde gerne mal einsteigen mit dem guten Gespräch. Du hast gerade gesagt, ein guter Gesprächspartner wäre Rolle oder ein interessanter Gesprächspartner für dich wäre Roger Willemsen. Was macht ihn für dich als Gesprächspartner interessant und warum könntest du dir vorstellen, mit ihm ein gutes Gespräch zu haben?
Roger Willemsen war wirklich am anderen interessiert. So sieht man das in den Interviews. Er wollte wirklich etwas wissen und zwar nicht nur aus dem Gast etwas herauskitzeln, sondern er wollte eine Erkenntnis. Er wollte Erkenntnis erleben. Das finde ich so beeindruckend. Dann seine Formulierungskunst und auch, dass er ja die Dinge mitunter angesprochen hat, die keiner ansprechen wollte. Er war derjenige, der über Abu Ghraib gesprochen hat. Er war derjenige, der gesagt hat, wie katastrophal das in Afghanistan läuft. Er war derjenige, der gleich nach dem 11. September sich geäußert hat. Und jetzt gehen wir alle in so einen Hurra-Patriotismus über und sind unbedingt solidarisch. Was meint das eigentlich alles? Was ist eigentlich aus den ganzen so kritischen Intellektuellen geworden, wenn sie sich plötzlich hinter einer großen Riege von NATO-Generalsekretären und Spitzenpolitikern versammeln und sagen, jetzt müssen wir aber mal, und genau die Situation haben wir ja heute wieder. Da war Roger Willemsen immer eine sehr fein formulierende, aber doch bestimmte und auch harte und harsche Stimme, die einen anderen Ton setzte, und das hat mir immer imponiert.
Und das fehlt jetzt sehr.
Das fehlt sehr. Also es gibt natürlich noch ein paar Leute, die sich äußern, die sind aber oft auch sehr alt, wie Alexander Kluge beispielsweise mit weit über 90. Aber das ist etwas, was sehr selten geworden ist, weil auch alle in einem ja großen Anpassungsdruck sich befinden oder zumindest glauben, in diesem sich zu befinden, und deswegen so eine unglaubliche Vorsicht haben. Was man daran dann sieht, wenn man dann mit Leuten mal spricht, und ich bin ja nun in diesem Kulturbetrieb nicht zu Hause, aber doch immer wieder zu Gast, dass wenn man mit den Leuten dann hinter den Kulissen spricht, dann sehen die das häufig alles sehr viel anders oder sagen einem Sätze, die immer damit beginnen, das würde ich jetzt so nicht in der Sendung sagen, aber. Und dann merkt man plötzlich, aha, da gibt es also so ein doppeltes Sprechen. Und das finde ich doch ziemlich dramatisch, gerade dann, wenn es um existenzielle Sachen geht. Es geht ja nicht darum, dass man nicht in manchen Situationen diplomatisch sein muss. Und man muss auch nicht immer nur Kontra geben, egal in welcher Konstellation man wo sitzt, man kann noch mal über andere Dinge sprechen. Aber dass gerade so ein lauthalses Fordern von irgendetwas dann oft gar nicht mit dem einhergeht, was man so wirklich meint, sondern man sagt, naja, man macht das jetzt gerade so und versammelt sich dann. Also es gibt immer so eine Herdenbildung dann, das kann man dann auch so rund um den Friedenspreis des deutschen Buchhandels sehen oder bei der Frankfurter Buchmesse allgemein. Ja, das ist so ein wir müssen jetzt noch mal so als Einheit, also so eine Homogenität herstellen. Und das finde ich interessant, dass das, wo wir heute so eine wirklich starke Ausdifferenzierung und Pluralisierung des Mediengeschäfts haben, dass es aber gerade da, wo das so stark geworden ist, dazu führt, dass eigentlich die, die mehr so im Institutionellen unterwegs sind, eigentlich jetzt noch fester zusammenschließen und immer mehr definieren wollen, welche Meinungen passen hier nicht mehr in unseren Korridor. Das hat auf jeden Fall zugenommen, und dann auch der Druck auf Leute, die das doch tun. Für mich ist das jetzt kein, also ich rede hier nicht über mich, weil ich eh unabhängig davon bin, ob ich jetzt auf irgendeinem Podium mal nicht mehr eingeladen werde wegen irgendwas, das ist mir am Ende egal.
Was brauchst du denn für ein gutes Gespräch? Also du bist ja auch gefragter, sag ich mal, Vortragsredner, aber bist dann auch oft in Diskussionsrunden, hast unterschiedlichste Gesprächspartner. Wann gehst du aus einem Gespräch raus und sagst, das war ein gutes Gespräch?
Wenn etwas klar geworden ist, was zum Beispiel auch in dem Text noch nicht so stand, oder wenn man mit jemandem spricht, dessen Ideen auch kennt und dann das aber mit was Neuem verknüpft, also wenn so eine Transferleistung im Gespräch entsteht und dadurch plötzlich etwas transparent wird, dass man sagt, so habe ich es noch nicht gesehen. Das ist sehr wichtig. Und auch, dass man die Zeit hat, wirklich miteinander zu reden. Das Schlimmste an Podiumsdiskussionen ist ja, dass das häufig so konzipiert ist, dass viel zu viele Leute auf dem Podium sitzen, weil die Gastgeber oder Veranstalter immer diese Angst haben, dass sonst ein Schweigen auf der Bühne eintreten würde, was natürlich unsinnig ist. Und deswegen sitzen dann da 6 Leute in einer Reihe und haben 45 Minuten insgesamt Zeit, miteinander zu reden. Das kann niemals ein Gespräch werden, unter keinen Bedingungen.
Jetzt hast du gerade von gefühltem Anpassungsdruck gesprochen. Was glaubst du, wo kommt der her?
Naja, die Mittel sind gering in der Kulturbranche. Sie werden überall gekürzt. Es ist also so, dass man sehr schnell durch Mittelentzug mundtot gemacht werden kann, weil die meisten Leute ja nicht andere Möglichkeiten haben, dann stattzufinden. Ich bin ja nun auf mehreren Kanälen unterwegs und mit mehreren Podcasts, aber wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich wäre Autor und bin darauf angewiesen, dass ich von ein paar Literaturhäusern eingeladen werde und dass ich vielleicht auch mal ein Stipendium bekomme oder da und dort in der Jury sitzen darf und dafür eine kleine Entschädigung bekomme und all diese Dinge, wenn das wegfällt, dann hat man ein großes Problem. dort in dieser Branche. Das ist also das eine, bei denen, die eher so in einer dauerprekären Situation stehen, dass es für die schwierig ist. Na, und dann gibt es auch viele, die sehr, sehr gut von diesem System profitieren und jeden Abend die Beine übereinander schlagen auf irgendeinem Podium und sagen, ich bin mal wieder hier, um heute Abend die Demokratie zu retten. Und dann kann man so endlose Phrasen produzieren. Im Prinzip hat das ChatGPT jetzt schon uns abgenommen, aber trotzdem findet es auf den Podien immer noch weiter statt. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man einfach sagen muss, nein, es läuft ja immer noch gut. Die Leute sitzen da im Berliner Ensemble und gehen nach dem nächsten Talk mit Robert Habeck, spricht mit irgendjemand, der dasselbe denkt wie Robert Habeck. Das ist natürlich so eine Kulturindustrie, die da entstanden ist, die auch eigentlich ja nicht da sitzt, um eine Erkenntnis zu gewinnen, sondern die wollen ja eigentlich so einen säkularisierten Gottesdienst abhalten. Also sie wollen es einfach nochmal hören. So, aber dann kann man auch gleich zu Mireille Mathieu gehen. Die singt auch nochmal die alten Lieder. Ich war auch mal auf einem Konzert von ihr. Das ist da im Prinzip genauso, nur halt dann ehrlicher. Die singt hinter den Kulissen von Paris. Dann kann man es sich nochmal anhören, ja.
Würdest du sagen, vor 20 Jahren, 30 Jahren war die Situation für Autoren, die ihre Bücher verkaufen wollten, nicht so prekär wie heute? Und woran liegt das, dass das prekärer ist? Du hast gerade gesagt, Kulturmittel sind gekürzt worden, aber was ist der Unterschied heute?
Nun habe ich vor 30 Jahren auch noch nicht über den Literaturbetrieb so nachgedacht, 10, aber ich weiß etwas über die Zeit, weil man ja doch dazu was lesen kann oder man kann sich mit älteren Leuten unterhalten, die zu der Zeit schon im Betrieb waren. Und die Tatsache ist einfach die, dass weniger gelesen wird. Das heißt, es werden weniger Bücher gekauft. Heute kommt man auf die Spiegel-Bestsellerliste Belletristik, Hardcover oder Sachbuch, Hardcover, wenn man es schafft, innerhalb von einer Woche 2.500 Bücher zu verkaufen. Das ist sehr wenig, wenn wir bedenken, wir sind 83 Millionen Menschen. Wenn wir jetzt sehen, wie lange bleiben Leute auf der Bestsellerliste, naja, dann vielleicht 3 oder 4 oder 5 Wochen, wenn sie überhaupt darauf kommen. Das heißt, die oberen, die 20 erfolgreichsten verkaufen irgendwas zwischen 2.000 und 10.000 Büchern in der Woche. Das heißt, alle anderen darunter, und das sind Tausende, verkaufen weniger, und zwar deutlich weniger. So dass Verlage sagen, es wäre ganz gut, wenn der Roman sich 5.000 Mal verkauft, dann haben wir keinen Verlust gemacht. Für den Schriftsteller bedeutet das 5.000 verkaufte Exemplare. Nehmen wir mal an, das Buch kostet 24 Euro, dann gehen da 7% Umsatzsteuer von ab. Der bekommt den Netto, vom Nettopreis bekommt der zwischen 10% und 12%. Ja, so ist die Aushandlung. Bedeutet, der bekommt pro Buch etwa 2,20 Euro. Wenn man 10.000 Bücher verkauft, dann hat man 22.000 Euro verdient, muss das versteuern. Und wie oft schreibt man ein Buch? Nun nicht jedes Jahr. Und wie oft erreicht man überhaupt die 10.000? Das heißt, das ist eine ganz prekäre Geschichte inzwischen. Das war immer so, dass man mit Bücherschreiben selten reich wurde. Aber es ist auf jeden Fall weniger geworden. Es gab auch einfach die Zeit, in der Bestseller ganz anders aussahen. Also man kann sich schon auch historische Bestsellerlisten ansehen und sah dann, okay, das war dann von den Suhrkamp- und Hansa-Autoren und sonst wem bestimmt. Und das war jetzt so Gruppe 47 und alles, was da so dranhing, die waren dann vor allem den Bestsellerlisten. Natürlich gab es auch so ganz populäre Geschichten wie Simmel oder Konsalik. Aber heute haben wir ja fast nichts mehr an so einer Höhenkamm-Literatur überhaupt auf der Bestsellerliste. Es sei denn, es geschieht dann mal durch viel Marketing und durch diesen deutschen Buchpreis, dass jemand wie Dorothee Elmiger mit ihrem Roman Die Holländer jetzt auf der Bestsellerliste ist, weil sie diesen deutschen Buchpreis bekommen hat. Aber hätte sie den nicht bekommen, dann hätte sie, ich will das jetzt nicht konkret für sie ausbuchstabieren, weiß ich nicht, aber sie hätte bestimmt nicht mehr als 10.000 Exemplare verkauft. Davon ist nicht auszugehen. Das heißt, davon kann man einfach nicht leben. Und ganz viele Autoren verkaufen 1.000, 2.000 Exemplare. Und das bedeutet einfach, dass da ein unglaublicher Druck da ist, um überhaupt stattzufinden. Die Verlage konzentrieren sich auf wenige Spitzentitel. Da wird auch ordentlich Marketinggeld ausgegeben. Zudem sind überall die Agenturen mit drin. Die haben dann für diese Spitzenautoren auch Spitzenvorschüsse ausgehandelt. Aber der Rest geht leer aus. Das heißt, das ist wirklich so ein Winner-Takes-All-Prinzip geworden. Und das macht es natürlich sehr viel schwieriger, zumal auch die Bühnen für Literatur weniger geworden sind. Das können wir ja daran sehen, im Fernsehen oder wie viele Programme es dann früher noch in den dritten Programmen, wie viele Sendungen es in den dritten Programmen gab oder auch wie in der Zeitung die Literatur zurückgefahren wird. Das ist einfach keine gute Zeit für die Literatur und man kann es ja auch an den ganzen Statistiken lesen. Es wird weniger gelesen. Und das ist auch nicht, wie dann noch häufig gesagt wurde, einfach ein Kulturpessimismus, der da ausgedrückt wird, sondern man kann sagen, doch, es wird weniger gelesen. Und das merkt man ja auch so generell, dass weniger gelesen wird, finde ich. Zum Beispiel, als ich an der Uni noch eine Zeit lang war und da auch gelehrt habe, dann merkt man einfach, dass dort Leute zwar Germanistik studieren, aber die haben zum Beispiel Mühe damit, nicht alle, ich hatte auch kluge Leute da, aber die haben Mühe zum Beispiel, einen Text vorzulesen. Aus einem Roman. Das war zum Teil so wild, dass ich in manchen Seminarstunden nur die Textbeispiele alle nur noch selbst vorgelesen habe.
Ja, schon spannend. Ich arbeite in der Grundschule, da kriege ich das natürlich in ganz reduzierten Maß natürlich auch mit, ne? Was das auch, dass es ein Kampf ist, ne? Großer Kampf auch. Vielleicht ganz kurz einmal biegen wir da ganz kurz ab. Was heißt denn das konkret als Forderung? Wie könnte man diesen Anpassungsdruck nehmen? Damit Leute vielleicht auch freier über ihre, es sind ja Produkte auch dann oft, wenn sie ihr Buch vorstellen, sprechen können.
Nein, man kann da keine Maßnahmen machen, weil das ja gesellschaftlich bedingt ist in dem Sinne. Also was glaube ich wichtig wäre, ist, dass die Leute, die eine gewisse Macht in der Öffentlichkeit haben, sich zum Beispiel gegen gewisse Repressionen stellen. Also dass man zum Beispiel widerspricht, wenn eine Antisemitismus-Resolution aufgelegt wird vom Bundestag, genau deshalb, um nicht mehr gewisse pro-palästinensische Stimmen in der deutschen Kulturszene zu haben. Ja, da ging es nicht darum, dass man jüdische Menschen in Deutschland schützt, sondern da ging es vor allem darum, dass man gewisse Positionen nicht mehr da haben wollte. Und da müsste eigentlich viel lauter widersprochen werden. Das wäre zum Beispiel ein Punkt. Der andere Punkt wäre natürlich auch, dass man ein anderes gesellschaftliches Klima hat, in dem zum Beispiel nicht die Leute, die sich beispielsweise gegen Aufrüstung und Wehrpflicht und alles auflösen, im Prinzip imaginär von vielen Institutionen auf eine schwarze Liste gestellt werden. Obwohl sie eigentlich eine in der Bevölkerung doch weit verbreitete Meinung vertreten. Und das ist aber schwer zu bekämpfen in dem Sinne, sondern das sind Sachen, die, also es braucht mutige Leute, die auch aus verschiedenen politischen Richtungen im Übrigen kommen können, die genau einer solchen Konsensmaschine widersprechen und sagen, Moment mal, also wir hatten doch eigentlich mal gesagt, dass die Kunst zum Beispiel auch frei ist und dass auf der Bühne auch was anderes stattfinden kann als in der Wirklichkeit und dass eine Podiumsdiskussion eigentlich nicht dazu da ist, dass vier Leute da sitzen, die gleiche Meinung haben. Also es kann es auch geben, kann auch produktiv sein, aber dass das nicht die Bedingung überhaupt von allem geworden ist. Und wenn man dann sieht, dass es dann diese Trends gibt, also der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ist so ein Lieblingsbeispiel von mir, weil man da einfach sieht, okay, Krieg, jetzt wird Anne Applebaum mit dem Preis ausgezeichnet, die damals für den Irakkrieg getrommelt hat und Deutschland unter Druck gesetzt hat, dass Deutschland nicht am Irakkrieg teilnimmt. Und die zeichnet man nun mit dem Friedenspreis aus. Dann sind wir ja eigentlich in Orwellschen Situationen, aber das spricht niemand an, weil die meisten haben Angst oder es ist ihnen auch egal und sie sind Opportunisten. Und das nehme ich eigentlich diesen Leuten, die erfolgreich im Betrieb sind, übel, wenn die erfolgreich sind, dann den Mund halten. So. Weil dass die da ganz unten an der Nahrungskette stehen, dass die sich vielleicht vorsichtig verhalten, das kann ich noch nachvollziehen, dass die anderen das aber nicht tun. Oder man kann natürlich auch sagen, naja, viele werden auch genau so sein. Also es ist ja nicht so, dass die alle sich den Mund verbieten, sondern die meisten sind halt auch sehr angepasst und staatstragend. Ja, und ich glaube, dieses Staatstragende hat sowieso zugenommen durch die AfD. Nämlich dadurch, dass man plötzlich einen Feind der Demokratie hat, um das mal jetzt ein bisschen simpel auszudrücken, zumindest ein Feind der herrschenden Ordnung, ja, hat man jetzt plötzlich sich gesagt, wir müssen uns alle zusammentun von Herbert Grönemeyer über Campino bis, weiß ich nicht, wer da an auch in unseren jungen Künstlern dazukommt und kämpfen alle gemeinsam jetzt. Wir sind eigentlich, alle sitzen wir in einem Boot, um gegen die AfD zu kämpfen. Und dadurch entsteht natürlich auch so ein interessanter Konformitätsdruck. Und das ist ja auch im Prinzip in den letzten 10 Jahren die einzige politische Haltung gewesen, die man finden konnte auf irgendwelchen Bühnen oder so, dass man irgendwas gegen die AfD gesagt hat, aber immer in so einem ganz wohlfeilen Rahmen.
Genau. Über Mut müssen wir auf jeden Fall, werden wir glaube ich noch öfter zu sprechen kommen in diesem Gespräch. Über Anne Applebaum sprecht ihr auch in eurem Podcast die 29er sehr ausführlich. Kann man sich durchaus mal anhören. Wenn ich mit dir über öffentlichen Rundfunk rede oder öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder öffentlich-rechtliche Medien und ich dich dazu auffordern würde, halte mal ein Plädoyer für die öffentlich-rechtlichen Medien. Was fällt dir ein an Dingen, die du an dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk schätzt?
Da fällt mir sehr viel ein.
Der müsste nur anders sein, ne?
Öffentlich-rechtliche ist an sich eine sehr gute Institution, wurde ja eingeführt nach dem Vorbild der BBC nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Idee ist ja, dass man eine Institution hat, die außerhalb der Marktkräfte, also auch jenseits des privaten Kapitals, eine möglichst unabhängige Institution ist von Markt und Politik, um dann ein Programm zu machen für die Zivilgesellschaft. Da steckt auch dieser deliberative Demokratiegedanke drin, dass dort eben die Meinungsbildung stattfinden kann durch Fernsehen, durch Radio. Die Sache mit der Politikunabhängigkeit ist natürlich etwas heikel und war nie vollends erfüllt. Darauf kommen wir bestimmt noch zu sprechen. Aber erst einmal finde ich diese Grundlage gut, dass also man sich außerhalb der ökonomischen Sachzwänge befindet und auch nicht von der Politik direkt delegiert wird. Was dann am Öffentlich-Rechtlichen zusätzlich großartig ist, ist die Bandbreite. Denn auch das war natürlich die Idee, dass man nicht einen einheitlichen Sender einfach hat, aus dem kommt dann das, was man wissen muss, sondern man hat aufgrund von Föderalismus, aufgrund der verschiedenen Sendeanstalten einen Föderalismus. Diese einzelnen Sendeanstalten haben auch nochmal Unterprogramme, sodass eigentlich gewährleistet werden soll, dass nicht überall dasselbe kommt. Wenn jetzt gesagt wird, man könnte doch kürzen, wieso brauchen wir mehrere Sender, die sich an ein junges Publikum im Radio richten, da muss man sagen, ja, weil die verschiedenen Sender unterschiedliche Akzente setzen, vielleicht die eher jene Newcomer fördern, die anderen Newcomer spielen. Wenn man das natürlich alles vereinheitlicht, dann kommt man irgendwann bei so einem bei so einer homogenen Soße raus. Hinzu kommt, dass das Öffentlich-Rechtliche ja auch nicht nur meint Radio und Fernsehen einfach, sondern es hat ja für die Privatwirtschaft einen wichtigen Effekt, denn dort werden ja ganz viele Firmen beauftragt aus der Privatwirtschaft, um Dinge zu produzieren. Also das ist ja nicht einfach nur ein sich geschlossenes Beamtensystem, sondern wir sehen ja da, dass dort sehr viele private Filmproduktionen oder so mit dran beteiligt werden. Hinzu kommt, dass die Öffentlich-Rechtlichen ja auch Orchester haben, Rundfunkorchester. Oder wenn ich jetzt an das SWR-Vokalensemble denke, dann haben wir es da mit einem der besten Chöre überhaupt zu tun, ohne das Öffentlich-Rechtliche nicht denkbar. Das Öffentlich-Rechtliche kann sich also auch so etwas leisten, weil es nicht kommerziell sein muss, weil es nicht profitabel sein muss, bedeutet auch ganz viele Stimmen und ganz viel Kultur. Für mich ist das Entscheidende und das finde ich vor allem am Radio, im Fernsehen findet Kultur ja kaum noch statt. Das wird eben dort gespielt, weil es sich unter Marktbedingungen niemals halten könnte. Und das ist sehr wichtig und auch ja schon lange eine DNA der Bundesrepublik oder auch überhaupt der deutschen Kultur, schon auch weit vor der Bundesrepublik, dass man sagt, es gibt auch eine Kultur, die muss sich nicht nur am Markt beweisen, sondern die kann durchaus staatlich unterstützt sein. Aber dafür hat man dann Eintrittspreise, die man sich leisten kann, hat eine künstlerische Freiheit den Menschen gegeben, Dinge zu komponieren, die nicht morgen bei Spotify in den Charts sein müssen, die aber wichtig sind. Wenn wir alles nur unter kommerzielle Bedingungen stellen, dann können wir mal durchgehen, was von der Hochkultur noch bleibt, und dann ist das nicht mehr so viel. Es gibt ja von Gottfried Benn das böse Wort, hätte man über Kleists Penthesilea abgestimmt, wäre das Stück nie geschrieben worden. Und das gilt natürlich für sehr, sehr viel.
Sehr viele Sachen, ja.
Und was wir aber heute sehr schätzen, und möglicherweise wird sogar später irgendwann nach dem Tod des Komponisten kommerziell sehr erfolgreich, was auch immer, aber dass man sich außerhalb der Marktlogik beginnt und eigentlich auch außerhalb des Quotendrucks. Das ist aber jetzt, und damit kommen wir jetzt zur Realität des Öffentlich-Rechtlichen, natürlich lange schon im Schwinden begriffen. Immer weniger hat man diesen Gedanken, hat diesen Bildungsauftrag, den man eigentlich mit dem Öffentlich-Rechtlichen verband. Und immer mehr schielt man nach der Quote. Oder wie mir auch Leute, die beim Fernsehen sind, zum Beispiel sagten, nirgends wird so häufig nach der Quote geschielt wie im Öffentlich-Rechtlichen.
Ja, ich habe mir mal notiert, böse Bildungsauftrag versus Beruhigungsfernsehen, also in diesem Spannungsfeld vielleicht befindet sich der öffentliche Rundfunk. Welche Kritik lässt du denn außerdem gelten am öffentlichen Rundfunk? Was sind so deine Hauptkritikpunkte?
Also die Hauptkritikpunkte sind natürlich die politische Einflussnahme, die stattfindet. Wir haben zwar
vielleicht kannst du es konkret mal machen.
Naja, wir haben
durch die Rundfunkräte.
Wir haben diese Rundfunkräte und die müssen dann entsprechend besetzt sein nach den Parteien. Dann gibt es ein großes Gerangel darum, wer den neuen Intendanten wie bestimmt. Natürlich wird das am Ende so dreimal um die Ecke gespielt, dass man am Ende so sagen kann, als sei das neutral. Aber natürlich ist das durchsetzt von Politik und hat auch da den Effekt, dass die Leute, die im Öffentlich-Rechtlichen sind, sich oft als staatstragende Akteure betrachten, die in erster Linie dazu da sind, dass Deutschland gut dasteht oder so. Und dann findet man auch deshalb so selten eine Fundamentalkritik dort formuliert bei den Öffentlich-Rechtlichen, sondern es geht natürlich darum, hin und wieder Regierungen zu kritisieren oder einzelne Politiker zu kritisieren. Aber an sich ist das schon alles wahnsinnig staatstragend, was da geschieht. Und diese politische Einflussnahme, die stattfindet, ist nie so eine, wie jetzt so Verschwörungstheoretiker sagen würden, oder fast nie, dass da jetzt der Ministerpräsident anruft und sagt, also hört mal, so und so geht's ja nicht. Solche Fälle kommen auch vor, um das ganz klar zu sagen. Das ist aber sehr selten. Ja, also es wird auch nicht vorkommen, dass jetzt Friedrich Merz beim Heute-Journal anruft und sagt, heute Abend muss ich dahin. Aber dass man das gar nicht machen muss, sagt ja auch schon was. Nämlich, man könnte ja zum Beispiel auch die Tagesschau oder das Heute-Journal völlig anders machen. Also es gibt ja gar keinen Grund zu sagen, wir berichten über die Nachrichten und wir beginnen immer damit, dass der Bundeskanzler dies gemacht hat, da ist dem Minister macht einen Spatenstich dort. Also das ist ja immer so ein Regierungsfernsehen, auch wenn man dann kritische Stimmen einholt, immer, das ist ja auch so ein Usus, dass man, egal welche Position geäußert wird, immer eine dafür, eine dagegen hat und schon ist es ein Beitrag. Auch bei Positionen, wo man sagt, da gibt es eigentlich nicht zwei Meinungen zu, aber wir machen immer so komische zwei Meinungen. Oder man macht zwei Meinungen, wo man weiß, die eine ist eh so irrsinnig, die können wir senden, wir senden nur nicht eine vernünftige Kritik daran. Ja? Also man kann das zum Beispiel jetzt konkret machen bei dem Rentenpaket. Ja? Das Rentenpaket, da gibt es dann die Kritik von der Jungen Union, dass das angeblich gegen die jungen Leute geht. Und das ist Unsinn, es ist also ein Kampf oben gegen unten. Das ist ein Klassenkampf, der da über die Rente ausgetragen wird. Aber man tut dann so, als sei es ein Generationenkonflikt. Und wenn man das auf einen Generationenkonflikt natürlich runterbrechen will, dann kann ich diverse Stimmen dazu hören. Die einen sagen, ja, ist einer, der andere sagt, nein, das ist ja jetzt das sind wir den Alten schuldig. Und dann kommt noch irgendjemand von diesen fürchterlichen Bundesschülersprechern, die es ja so gibt, die dann auch nochmal irgendwas zu ihrer Generation sagen. Und dann hat man natürlich eine Debatte simuliert, hat aber nie über das Eigentliche gesprochen. Ja. Mhm. Genauso macht man das jetzt auch beim Thema Wehrpflicht zum Beispiel. Dann wird auch in der Regel, werden 10 Leute befragt, die die Wehrpflicht toll finden. Und dann kommt noch irgendjemand von der Bundesschülerkonferenz dazu, der dann sagt, ja, aber wie, ich bin auch für die Wehrpflicht, aber bitte nicht über unsere Köpfe hinweg. Wo man dann sagt, ja, was ist denn über eure Köpfe hinweg? Also wird nun mal rikiert. Das ja, wollt ihr noch mal extra vorher angerufen werden oder so, ihr Idioten. Also das ist wirklich, ja, und das ist so eine Simulation von Debatte, die halt laufend stattfindet. Ja. Und das zeigt eben ganz deutlich, dass wir es da mit einem sehr mangelhaften Journalismus häufig zu tun haben, der sich nicht tiefer auseinandersetzt. Und im Fernsehen kommt ja hinzu, dass das vollgestopft ist mit diesen politischen Talkshows, die ja nicht den Sinn haben, dort eine Erkenntnis zu produzieren. Die haben auch nicht den Sinn, eine politische Debatte stattfinden zu lassen, sondern es geht einzig und allein darum, was unterhält. Und das sind nun andere Dinge als das, was die Erkenntnis fördert. Sondern ja, das meint, dass man Marie-Agnes Strack-Zimmermann und weiß ich nicht, Oscar Lafontaine dahinsetzt und dann schlagen die aufeinander ein. Aber das bringt natürlich niemandem irgendetwas.
Ich habe mir jetzt ganz viele Sachen dazu notiert und du hast gerade schon Simulation von Debatte, von Gespräch angesprochen. Vielleicht kannst du in deine Antwort gleich nochmal einfließen lassen, in was du für eine Lösung hast für die Entpolitisierung von, oder was dein Vorschlag wäre für Entpolitisierung von öffentlich-rechtlichem Rundfunk. Und danach zum Gespräch, zu der Simulation von Debatte. Mir ist der Satz von Cem Özdemir, ich glaube, es war bei Karin Yoksa, der hat auch nur zitiert, dass ein gutes Gespräch ist dann, wenn man versucht oder zumindest zugesteht, der andere könnte Recht haben mit dem, was er sagt. So. Und da habe ich mich gefragt, das kann er natürlich in so einer Talkshow, in der sie wahrscheinlich jetzt auch ihm jetzt nicht allzu kritisch begegnet wird. Vielleicht ist Mioska auch gar nicht das schlimmste Beispiel jetzt in Talkshow, wenn man Talkshow sich anguckt. Aber
ich glaube, die schlimmste ist Maischberger.
Ja, genau, da kommen wir gleich nochmal, drauf. Aber vielleicht in Setting von Talkshows, wie sie angelegt haben, du hast ja gerade schon gesagt, es gibt momentan auch ganz viel Podcast, Politik ist überall, man ganz viele Live-Podcasts, die noch am selben Tag entstehen, wenn irgendwas passiert ist. Gibt es Formate, in denen so den anderen verstehen wollen und dem anderen vielleicht Recht geben, wenn er mich argumentativ überzeugt, überhaupt noch möglich ist, also durch zeitliche Möglichkeiten, durch die Ausstattung oder durch die Besetzung der Talkshow?
Na, bei Politikern kann das ja nicht sein. Also das ist ja das Problem, man es ergibt eigentlich wenig Sinn, mit Politikern zu reden. Ich sage das so gut wie nie zu. Also es gibt ganz selten mal, dass ich mal mit einer Kulturdezernentin oder so spreche, die ein Parteibuch hat, weil es dann um was Konkretes geht und dann kann ich vielleicht mit ihr darüber reden. Aber Politiker sind da, um für ihre Position, ihre Partei Werbung zu machen. Das heißt, die müssen die Position vertreten. Es geht gar nicht anders. Und ich will den Politikern das nicht vorwerfen, sondern das ist das Spiel.
Ihre Aufgabe,
Die sitzen dort und die wissen natürlich, dass die mutigen Ukrainer nicht alle mehr kämpfen wollen. Das wissen die schon seit 2 Jahren, aber das ist nun deren NATO-Agenda zum Beispiel, die sie durchsetzen. Natürlich weiß Carsten Linnemann, dass nicht die meisten Bürgergeldempfänger faul zu Hause sitzen und sich total verweigern. Der weiß, wie die Situation ist. Der muss aber, weil das die Partei so entschieden hat und er da auch dafür ist, Lohndruck ausüben auf die arbeitende Bevölkerung und will damit die Bürgergeldempfänger schlechter stellen, damit nicht jemand noch aufmuckt und über Streik oder sowas nachdenkt. Das ist die eigentliche Idee. Das ist auch alles eigentlich transparent. Aber wenn die da sitzen, werden die mit irgendwelchen Irrsinnsargumenten kommen und andere sitzen dem gegenüber, die das auch machen, die ihre Position da stark machen. Das heißt, Politiker zusammenzusetzen, dass sie über etwas diskutieren, hat in meinen Augen so gut wie keinen Sinn, außer ich kann da schon mal einen Clip von machen und kann dazu dann im Podcast was sagen. Aber das, also es hat keinen Wert, weil Politiker uneigentlich sprechen müssen und deshalb können sie auch nicht sagen, ja, da haben sie recht, das ist ein interessanter Punkt oder so etwas. Das wird nur stattfinden, wenn die Kameras aus sind, dann werden sie unter vier Augen das möglicherweise tun, vielleicht aber auch nicht. Aber es ist völlig sinnlos, das immer wieder neu zu inszenieren. Das ist also gar nicht die Aufgabe des Ganzen. Deswegen ist es kein akademischer Diskurs.
Wenn wir das jetzt, wenn den Bildungsauftrag jetzt mal ernst nehmen, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und vielleicht mal überlegen, was für Gesprächsformate müsste es denn geben, damit eine Erkenntnis möglich ist? Also vielleicht ist ja auch nochmal dieser rhetorische Punkt, also wenn ich Politiker einlade, die haben PR-Berater, die wissen genau, wie sie sprechen müssen, um diesen und diesen Punkt zu machen. Wer sollte denn welche Gesprächsformate sollte es geben und wer sollte in diesen Gesprächsformaten sitzen, die vielleicht auch die Vielfalt der Gesellschaft zeigen und auch vielleicht sehr, sag ich mal, radikal im Sinne von an die Wurzel gehend über Themen sprechen?
Wissenschaftler wären interessant aus allen Bereichen. Die werden ja immer nur so dazu eingeladen, 5 Politiker und 1 Wissenschaftler. Sag nochmal, wie schlimm es gerade ist mit Klimawandel oder so. Aber das wäre eigentlich das, wohin es mehr gehen müsste, mehr Philosophie, mehr Auseinandersetzung eigentlich auch über Kulturelles, über Literatur, über Kunst, über so etwas zu sprechen. Und auch nicht immer nur in Form von Streit. Man muss auch nicht immer sagen, wir haben jetzt eine Konfrontation, sondern man kann ja auch miteinander über etwas sprechen und so auch Menschen dazu bringen, dass sie sich vielleicht tiefergehend damit beschäftigen. Eigentlich muss beim Fernsehen auch immer die Haltung sein, wie das bei Löwenzahn war mit Peter Lustig, dass die Leute den Fernseher danach ausschalten und dann was anderes tun, nämlich zum Beispiel ein Buch lesen. Das heißt, das wäre die Kommunikation, die ich mir wünschen würde, aber das ist nichts, was schnell Quote bringt und was solche Klicks generieren kann. Und dann wird immer wieder gesagt, ja, aber wir können ja nicht mit dem Rücken zum Publikum Fernsehen machen, aber das ist ja der wahre Zynismus, dass man eigentlich das Publikum erkennt als blöde und will es auch blöde halten und dann baut man so ein Perpetuum mobile, dass alles immer noch ein bisschen blöder wird und das Publikum dann auch mitmacht. Und wenn man aber dann mal das Publikum braucht für irgendein anderes Anliegen, wo man so ein bisschen mitdenken muss, zum Beispiel so ein paar Corona-Maßnahmen, dass man da erkennt, wie man zum Beispiel eine Maske aufsetzt oder einen Schnelltest durchführt, dann merkt man plötzlich, ach so, die sind ja jetzt ganz blöde gemacht, die wissen ja jetzt gar nicht mehr, wie das überhaupt geht. So. Und das ist interessant, also dass man dann so kurz daran verzweifelt, aber eigentlich will man ja ein unaufgeklärtes Publikum oft haben. Also manchmal sind ja diese Leute aus dem Privatfernsehen ja ehrlich. Ne? Es gab ja mal diesen Sat.1-Chef, der sagte, mein Publikum ist ein bisschen dick, ein bisschen arm und ein bisschen blöd. Und das ist etwas, was, glaube ich, hinter vorgehaltener Hand auch so gesagt wird bei den Öffentlich-Rechtlichen und man auch ganz klar darauf abzielt. Und das kann man ja am allerdeutlichsten sehen. Das ist ja für mich wirklich die absolute Hölle. Funk. Also Funk hat es ja zustande gebracht, Programm für junge Leute zu machen, ohne irgendein interessantes intellektuelles Format. Also das muss man ja mal schaffen. Also ich komischerweise, wenn ich Vorträge halte, ist da ja ein Publikum, das zum großen Teil unter 30 oder unter 25 ist. Zum Teil 11-Klässler sitzen da. Die beschäftigen sich mit Gaspreisbremse, mit einer Schrift von Isabella Weber, der Ökonomin, die beschäftigen sich gerade mit Kafka, die lesen Thomas Mann, die unterhalten sich über irgendetwas, was im New York Times Podcast gesagt wurde, aber dann wird denen Funk vorgesetzt und dort sind irgendwelche Heinis, die mit ja doch jungen Erwachsenen so reden, als seien sie 7 Jahre alt. Also diese Infantilisierung da und auch diese ganzen Schrottinhalte und dass jetzt das Öffentlich-Rechtliche dazu übergegangen ist, lauter Laber-Podcasts zu produzieren, weil es doch eigentlich darum gehen muss, dass man das macht, was noch nicht da ist. Also es gibt ja jetzt ein großes Angebot an Laber-Podcasts. Und wer das gerne hören will, kann das ja gerne tun. Ich begreife nicht, warum man das jetzt noch extra finanzieren muss. Und ich will auch gar nicht wissen, welche Sondergehälter da bezahlt werden für diese doch prominenten Figuren, die Twitch-Streams haben, erfolgreiche und Influencer sind, die jetzt so einen Laber-Podcast beim Öffentlich-Rechtlich machen. Ja, die treten da ja nicht auf die Woche für 1.000 Euro. Das kann ja wohl niemand glauben, sondern die werden natürlich irgendein verrücktes Honorar bekommen für den Kram, während zum Beispiel die freien Mitarbeiter beim Radio sehr schlecht gestellt sind. Ja, die müssen eigentlich den wichtigen Inhalt liefern, haben aber wenig Zeit, weil sie gar nicht so gut bezahlt werden und müssen die ganze Zeit mit noch mehr Kürzungen leben und das gibt es nicht mehr und das nicht mehr oder ach, das kaufen wir einfach ein von irgendwo, ja. Also da kürzt man ohne Ende, also bei der Qualität wird die ganze Zeit irgendwas gestrichen und stattdessen wird diesen ohnehin viel zu reichen Leuten noch mehr Geld zugeworfen, damit sie irgendeinen Irrsinn machen können. Also ich begreife das gar nicht, weil das ist ja am Anfang noch, wenn man an die Gründung denkt, des Öffentlich-Rechtlichen. Da war das ja das einzige Fernsehen. Es war die ARD. Und dann kam ja nachher auf Adenauers Geheiß hin diese Idee auf, wir brauchen noch privatwirtschaftliches Fernsehen. Das hat man lange zurückdrängen können, bis dann in die 80er Jahre. Aber es war immer eine CDU-Idee, weil die ARD als zu links aufgefasst haben. Irgendwann hat sich aber die CDU dann durchgesetzt, dann gab es wenigstens das ZDF, das CDU-nah war und in gewisser Weise auch heute noch CDU-näher ist als die ARD. Also hatte man zwei Programme plus dann noch ein drittes. Und wenn man irgendwann Kabel hatte, dann konnte man andere Dritte noch empfangen. Dann kam das Privatfernsehen, konnte man also noch mehr Kanäle empfangen. Mit dem Privatfernsehen aber wurde ja alles an Unterhaltung wunderbar schon abgedeckt, zumindest zu einem sehr, sehr großen Teil. Im Übrigen gab es auch in Sat.1 und in RTL früher Volksmusiksendungen, all das. Das war nicht nur ein Steckenpferd von ARD und ZDF. Und jetzt haben wir ja so einen Markt an Podcastern, an allem, was man irgendwie möchte, dass ich überhaupt nicht sehe, warum sich das Öffentlich-Rechtliche nicht auf die Kernkompetenzen bezieht. Statt jetzt einfach zu versuchen, so ist ja Funk angelegt, dass man jetzt auch irgendwelche viralen Hits mit Nonsens produzieren kann. Ja, ich kann auch empfehlen, die können auch wie so eine Porno-Plattform doch gleich kaufen und dann sagen, guckt, wir haben hier eine halbe Milliarde Klicks im Jahr generiert. Ja, dann kann ich auch sagen, warum macht man nicht auch gleich Pornos oder so. Das wäre dann auch noch eine Möglichkeit. Und wenn man sagt, wir wollen einfach nur eine gesamte Abdeckung leisten, dann bitte auch das noch. Also völliger Irrsinn. Man müsste sich eigentlich auf die hochwertigen Inhalte konzentrieren, weil die ja tatsächlich vom Privatfernsehen zum Beispiel nicht angeboten werden. Man kann im Privatfernsehen keine vernünftige Nachrichtensendung sehen. Gibt es einfach nicht. Kommt mir nicht mit RTL aktuell oder so. Es ist nicht auf dem Niveau, wie wir das im Öffentlich-Rechtlichen haben. Oder blicken wir auf die Radiosender. Das funktioniert, wenn man abends irgendwie Musik braucht, um auszugehen oder so, fährt mit dem Auto los, dann guckt man, kann man sich diese privaten Sender da anhören oder morgens, wenn man irgendwas gewinnen will, ja, dann kann man da anrufen und irgendwelche Quizgeschichten mitmachen bei diesen privaten Radiostationen. Aber sonst gibt es eben im privaten Radio nichts, was irgendwie vergleichbar wäre mit dem, was man bei WDR 2 hören kann oder was man im Deutschlandfunk oder sonst wo hören kann, ja. Das ist einfach nicht da. Von daher wäre das ja das, worauf man sich konzentrieren sollte, statt jetzt zu gucken, ob man auch so ein RTL nachbilden kann.
Jetzt ist Maischberger, glaube ich, in deinem Ranking sehr weit unten. Ich musste drüber lachen in Vorbereitung auf die Sendung. Ich glaube, Dienstag war Uschi Glas bei.
Ja, habe ich gesehen.
Und toll. Man sieht dann im Thumbnail, ich bin traurig und entsetzt, wie wenig Menschen ihre eigene Demokratie schützen wollen. Dann sitzen da noch 4 oder 5 Kommentatoren immer, auch aus dem Bereich Kabarett, bunt gemischt, ja. Wo man denkt, wo ist die Expertise? Was qualifiziert dich jetzt da zu sitzen? Also da macht sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja auch vielleicht ein bisschen lächerlich oder weil es einfach gar nicht transparent ist. Also warum sitzt jetzt Uschi Glas da? Ist das jetzt, weil sie eine...
Weil man die kennt.
Weil man die kennt.
Genau, die hat auch gesagt, wir müssen doch wohl alle ein bisschen mehr arbeiten und sie versteht das auch gar nicht. Sie sei ja 82 und würde immer noch arbeiten. Ist vielleicht auch ein bisschen anders. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich mit 82 noch Podcasts aufnehme. Ich könnte mir jetzt nicht so gut vorstellen, mit 82 Pflege zu machen oder Raumpflege oder Handwerk oder irgendetwas anderes. Und vielleicht ist es auch was anderes, wenn man immer nur in die eigene Tasche wirtschaftet, nämlich als Selbstständiger. Ja, dann kann man auch wieder Schraubenwirt, 75 Jahre lang arbeiten. Ist aber doch ein Unterschied, ob man für jemand anderes arbeitet und auch nicht zum Millionär wird, sondern einfach in einem Angestelltenverhältnis ist und sehr häufig entfremdet darin lebt. Aber das wird nicht repräsentiert. Also so Leute finden nicht statt. Also die Talkshows sind in der Regel besetzt mit Leuten, die Millionäre sind oder glauben, welche zu sein. Also das sind die Journalisten, die nicht so ganz oben in der Liga mitspielen. Also es gibt natürlich so Leute wie Raunzheimer oder Melanie Ammann, die werden sehr dick verdienen. Aber dann gibt es natürlich so die froh sind, mal stattzufinden. Und die, weil sie so häufig mit mächtigen Leuten zu tun haben und mit reichen Leuten zu tun haben, auch wenn sie dann mit ihren 4.000 netto oder so zurechtkommen, glauben sie, dass sie Einkommensmillionäre sind. Zumindest vertreten sie die Position der Einkommensmillionäre. Das ist auch ganz interessant, dass wir da so ein gefühltes Reichsein haben.
Was bräuchte es denn, damit es mehr mutige Formate gibt, die vielleicht sich auch Tiefgang erlauben, auch abweichende Meinungen ich meine, es gibt es ja. Ich wollte jetzt nicht sagen, sondern es gibt es ja. Nur dass es vielleicht auch mehr von diesen Formaten in Programmplätze schaffen, die auch einem größeren Publikum, also dass man dem Publikum auch Erkenntnis zutraut. Ich habe manchmal das Gefühl, also es wird gar nicht mehr zugetraut, sondern man soll es einfach, ich weiß nicht, ob es um Wohlfühlen geht oder einfach nach einem langen Tag guckt man sich das an und den kennt man. Aber dass man den Leuten wieder Erkenntnis zutraut und
das ist immer die größte Angst. Also alle, aber das ist auch in privaten Medien im Übrigen auch so, ich habe das ja auch an Zeitungen erlebt, es kommt immer die Ansage, bitte nicht zu kompliziert. Das hat man überall. Ich habe ja überhaupt das alles erst gestartet mit der Filmanalyse, weil ich mir diesen Satz nicht sagen lassen wollte. Ja, ich habe einfach gesagt, ich mache das so, wie ich will. Und wenn ich da jetzt 3 Seiten Foucault vorlese, um dann irgendeinen Kommentar zu einem Film zu machen, dann mache ich das genau so. Und interessanterweise hat noch nie jemand mir eine E-Mail geschrieben und gesagt, es ist mir zu kompliziert.
Ja, das ist,
noch nie.
Ja, ja.
Es mag sein, dass es manche empfinden, aber interessanterweise beschwert sich nie einer deshalb. Es gibt schon mal Beschwerden, dass ich den Film doch hätte positiver oder schlechter besprechen sollen oder sonst was. Aber es hat doch noch nie, glaube ich, jemand ein Abo gekündigt, weil er sagt, ich habe heute Morgen den Artikel von Ihnen da nicht verstanden. Und ich lese auch die ganze Zeit Bücher und Texte, die ich nicht vollends verstehe. Das ist nämlich ganz menschlich, dass wir wachsen wollen. Und dann muss man etwas lesen, was man noch nicht versteht. Und vielleicht versteht man es auch beim zweiten Mal nicht, aber irgendwann versteht man es. Oder es fehlt noch ein Bereich, den man nicht so erschließen kann. Das heißt, wenn man überhaupt eine Überforderung ablehnt, dann lehnt man damit eigentlich alles ab, was Bildung bedeutet. Weil Absolut. Wir auch in die Schule gehen und die ganze Zeit Dinge dort lernen sollen, die wir ja noch nicht können. Also wenn wir ja nur da bekämen, was wir schon können, dann wäre das ja unsinnig, in die Schule zu gehen. Und also aufhört.
Es kommt immer auf den Grad der Überforderung an, ne?
Ja.
Und wie die Überforderung aussieht, so, aber dass aus Unterforderung nichts entstehen kann, ist ja auch eigentlich relativ
aber
klar.
Das ist ganz tief in allen drin und dadurch wird das Niveau immer weiter nach unten gezogen und interessanterweise gibt es ja dann woanders die Gegenentwicklung dazu. Also das ich im Podcast jetzt bei der Filmanalyse habe ich einen Zusatzinhalt hinter der Paywall, da rede ich 2 Stunden lang über einen Film, essayistisch, über Hitchcocks Psycho und analysiere den in allen Bereichen, ja, also alles, was dazu von mir zu sagen ist, 2 Stunden lang, ja,
aber
einfach nur Analyse und trotzdem, oder nicht trotzdem, sondern gerade deshalb, hören sich das Leute an und schließen ein Abo ab. Das
Absolut,
ist also nicht etwas, wo man sagen kann, ja, dann ist man damit tot. Man muss natürlich sich sagen, man erreicht nicht damit immer alle. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wenn man sagt, ich möchte immer alle erreichen. Also ich will eigentlich immer Samstagabend 20.15 Uhr produzieren möglichst. Dann muss ich immer nur von dem kleinsten gemeinsamen Nenner ausgehen. Und das ist am Ende, dass Thomas Gottschalk reinkommt und sagt, ja, hier, mein lieber Herrschaftszeiten, da haben wir eine Wette und wer kommt jetzt zu uns, hier ist Scheer. So, das ist, dann hat man genau das. Und dann könnte man sagen, okay, das darf es ja auch mal geben. Und da sehe ich dann auch, nicht bei Gottschalk, aber bei Florian Silbereisen, Mireille Mathieu wieder. Das Problem ist nur, wenn das zum alles entscheidenden Kriterium wird, dass man immer versucht, möglichst viele zu versammeln. Und das ist genau diese Entscheidung. Wir könnten jetzt 20 Minuten über die Rede des kanadischen Premierministers reden, Carney in Davos, oder über die Großraumordnung, die jetzt im Munde vieler führender Politiker geführt wird. Was heißt eigentlich Großraum? Wo kommt das her? Was hat das zum Beispiel mit Carl Schmitt zu tun und anderen? Das wäre sehr interessant, das zu sagen, weil wir dann auch sehen würden, wohin zum Beispiel auch eine Aufrüstung führen kann. Und stattdessen sagt man sich, nee, warum? Laden wir doch lieber Uschi Glas ein und fragen die nochmal, ob man noch Indianer sagen kann oder so. Und dann hat man sich einfach für die Dummheit entschieden. Und das ist etwas, was wir da überall vorfinden können. Und das ist ja nur das eine, das ist ja einmal die Verflachung. Und dann kommt noch hinzu, dass alle, die dort arbeiten oder fast alle, sich als unglaublich staatstragend empfinden. Also, und das gilt besonders für die jungen Leute. Ich glaube, die Älteren, wenn man manchmal mit so der alten Riege spricht, die haben dann noch einen ganz anderen Blick und die kennen auch eine andere Pluralität. Aber wenn man die Leute da bei Funk sieht oder wenn man so Leute wie Eva Schulz und Posetti und wie sie alle heißen, die sind schon diejenigen, die jetzt sagen, staatstragend. Die werden immer dabei sein, in panischen Worten zu beschreiben, wie schlimm gerade irgendwas ist, was Friedrich Merz gesagt hat. Ja, Stichwort Stadtbild oder so. Da werden die sich auch entsprechend empören. Ist ja auch richtig. Aber wenn es dann so ums Ganze geht, also wenn wir plötzlich uns verteidigen müssen, wir brauchen die Wehrpflicht oder so, dann ist von den Leuten nichts mehr Kritisches zu erwarten, weil sie doch am Ende sich, die Zuschauer und alle miteinander in Einsätzen mit dem Staat und der Regierung. Und das ist genau der Punkt, dass man da so eine Fundamentalkritik eigentlich nicht vorfindet oder eben irgendwo versteckt im Feature im Deutschlandfunk. Und das ist das, was mich so wahnsinnig ärgert und weshalb ich das auch eigentlich nur gucke, um zu schauen, ob das was für meine Formate abgibt. Aber ich sehe mir das ja in seltensten Fällen an, um da selbst etwas mitzunehmen draus, im Sinne von einer Erkenntnis. Was ich dann eher schätze, ist, dass man im Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel noch Geld in die Hand nimmt, um gute Dokumentationen zu machen, um Filme mitzufördern. Auch wenn das zurückgeht und jetzt werden einige Filmemacher, die vielleicht zuhören, dann klagen und sagen, ja, das ist auch alles nicht mehr so rosig, das weiß ich. Und da würde ich mich auch immer für stark machen, dass das besser wird. Aber in diesem Bereich, der sehr dominierend ist, also was wir so vom Öffentlich-Rechtlichen mitbekommen, in der Regel ja diese Nachrichtensendung, Politik-Talkshows, ist das ja nicht dazu gemacht, dass wir da klüger werden oder so etwas. Und das ist meine ganz große Kritik daran.
Jetzt kann man da wahrscheinlich so einen Sender wie Phoenix da ausnehmen, weil der wirklich versucht, auch kritisch oder ja, auch Hintergrundwissen zu präsentieren, Bundestagsdebatten. Man kann sich das, Sie sagen ja auch nicht ohne Grund, das ganze Bild machen, wo man sich das zutraut. Ne? Und vielleicht muss man ja auch Menschen an Anspruch gewöhnen. Ne? Oder man gewöhnt halt Menschen auch an Verdummung. Es sind Entscheidungen, die getroffen werden. Ich vielleicht um den, weil wir jetzt nur noch eine halbe Stunde Zeit haben, den Übergang zur Filmanalyse zu schaffen.
Wir können auch ruhig noch ein bisschen bei dem Öffentlich-Rechtlichen bleiben.
Ja,
weil die Sache ist ja die, es war immer politisch unter Druck. Also das, genau. Man kann zum Beispiel das Buch lesen von Carsten Rudolph, Sendestörung, Aufstieg und Krise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Da kann man lesen, seit den 50er Jahren, seit es das so gibt, gibt es Kritik am Öffentlich-Rechtlichen.
Ja,
und das natürlich war auch eine, die häufig von den Konservativen kam. Also jemand wie Konrad Adenauer hat ja ein Regierungsverständnis gehabt von, es wird gewählt. Und dann soll die Regierung doch alle Möglichkeiten haben und nicht durch unabhängige Institutionen eingeschränkt sein. Das heißt, für ihn war die Bundesbank eine schwierige Angelegenheit, Karlsruhe natürlich auch und dann das Öffentlich-Rechtliche. Nun hat sich Karlsruhe sehr gut da gegen die Politik immunisieren können und die Bundesbank, naja, da wird, sagen wir, mitunter, ich darf nicht zu weit gehen, aber partnerschaftlich schon mal gearbeitet. Jedenfalls beim Öffentlich-Rechtlichen haben wir diese starke Politisierung, weil immer widerstreitende Kräfte, das waren früher SPD und CDU, darum kämpften, wer da mit Proports wie welchen Intendanten durchsetzen kann oder wo muss der Programmchef mal gerügt werden für dies und das. Jetzt sind wir natürlich noch mal in einer anderen Situation, was diesen politischen Kampf erhöht hat, nämlich dass mit der AfD eine Partei dazugekommen ist, die nun eigentlich den öffentlichen Rundfunk an sich, so sagt sie immer mal wieder, abschaffen will. Ich glaube das im Übrigen gar nicht, sondern ich glaube, dass die AfD, wenn sie wirklich eine Regierungsmacht hätte, also auf Bundesebene oder vielleicht auch auf Länderebene, natürlich blockieren würde und versuchen würde, Kürzungen durchzusetzen, viel weiter noch als die CDU das jetzt gerade tut. Aber wenn sie ja regieren will, dann wäre es ja viel sinnvoller für sie, sie würde nach ihrem Gutdünken Menschen in die Rundfunkräte reinbekommen, dafür sorgen, dass die und die jetzt dort eine Sendung machen, die sich wirklich einmal kritisch mit Migration beschäftigt. Ja, wir können uns vorstellen, wie das dann aufbereitet wird. Ja. Das heißt, jede Regierungspartei wäre blöde, den Öffentlich-Rechtlichen abzuschaffen. Man würde ihn so umgestalten wollen, dass er besser zu einem passt. Und das passiert jetzt interessanterweise schon, ohne dass die AfD regiert. Aber wir können ja doch feststellen, es gibt einen, sagen wir mal, Vibe-Shift so in Deutschland.
Dass sie sich darauf vorbereiten.
Um nicht jetzt gleich immer rechtsruck zu sagen, weil es immer so nach einer Stoßrichtung, es gibt so ein Vibe-Shift. Also man so plötzlich wird in viele Bereiche, die im rechten Bereich sind, wird immer mehr sagbar. Und das bedeutet dann, dass zum Beispiel jemand wie Jan Fleischhauer eine Sendung bekommt im Öffentlich-Rechtlichen. Ja? Man will also jetzt nicht mehr links sein. Dabei würde ich immer sagen, ja, aber der Öffentlich-Rechtliche war lange nicht mehr links im Sinne eines ökonomischen Linksseins. Also nur weil man sich für ein bisschen Diversity eingesetzt hat und gesehen hat, dass Migration Deutschland helfen kann und nicht eine Bedrohung ist, war man nicht links. Und eine linke Position, also im Sinne von zum Beispiel einer marxistischen Position zum Thema Wirtschaft oder so, hat meines Wissens in den letzten 20 Jahren nirgendwo mehr stattgefunden. Ja, vielleicht wurde irgendwo in der Kulturzeit Maslava Žižek interviewt und das war's. Das heißt also, dieses Linkssein hat dann nie stattgefunden. Und selbst jemand wie Heiner Flassbeck oder so, der aus einer keynesianischen Position im Prinzip kommt, auch der findet ja nicht im Öffentlich-Rechtlichen statt. Und dann können wir immer ein paar Feigenblätter finden. Aber wir sehen gerade, wenn es um Wirtschaft geht, dass da ein konservatives Weltbild vorherrschend ist und wirklich hegemonial ist. Von daher ist dieses ganze Linksruck bei den Öffentlich-Rechtlichen oder so völliger Unsinn. Jedenfalls jetzt will man also zeigen, sie gehen jetzt auch nach rechts, nehmen dann jemanden wie Fleischhauer mit auf. Oder man hört dann auch natürlich, dass so Exempel statuiert werden, dass man also schon sucht, ob jetzt irgendein eher linker Redakteur irgendetwas wo sagt, was vielleicht kontrovers ist, dass man den dann entlassen kann, um zu sagen, hier mit uns nicht. Das heißt, der Meinungskorridor wird eigentlich gerade verengt. Naja, ich will da keine Namen nennen, aber es wird dann erheblicher Druck ausgeübt. So. Und das geht dann über, da manchmal beschweren sich dann auch Parteien, aber oftmals geht es dann auch so, dass dann in den oberen Riegen man schon sieht, okay, damit wir uns hier aufrechterhalten können, muss jetzt auch schon mal das eine oder andere Bauernopfer her. Und das ist eine sehr ungute Entwicklung jetzt gerade und zeigt aber, dass die allgemeine Politisierung von allem, die ja überall zu spüren ist, natürlich auch in besonderem Maße jetzt den Öffentlich-Rechtlichen bestimmt. Hinzu kommt, dass vehementer denn je der Springer Verlag und andere alternative Medienhäuser die totale Abschaffung fordern, was auch nochmal einen besonderen Druck ausübt. Das heißt, man fühlt sich häufig dort jetzt mit dem Rücken zur Wand stehen und wird dadurch auch noch angepasster, als man es vorher eigentlich war, oder macht dann zum Beispiel einen gewissen Rechtsruck mit. Also wir hatten jetzt eine Sendung, war das in der ARD, die 100, normale Bürger ins Studio gekarrt, die müssen dann stundenlang da rumstehen, dann wird irgendeine irrsinnige Sendung aufgeführt und dann wurde das Thema Migration angesprochen und da man ja davon ausgeht, dass das
ja,
doch ich führe es jetzt auch, dass dieses Publikum offenbar von den geistigen Verstand eines Hamsters hat, hat man dann, um zu zeigen, Flüchtlinge werden weniger in Deutschland und werden auch abgeschoben, hat man Flüchtlingsbetten auf die Bühne gestellt und gesagt, die sind jetzt alle leer und das liegt daran, dass jetzt immer mehr abgeschoben wird und immer mehr Flüchtlingsbetten in Deutschland sind jetzt leer und jetzt kann jeder mal anpacken und jetzt tragen wir gemeinsam die Flüchtlingsbetten hier aus dem Studio. Und ich meine, die AfD braucht die Sendung ja nicht mehr, also das ist ja einfach die AfD. Also das ist ja einfach, das sind ja genau die Bilder, die produziert werden. Wir sind jetzt so weit, und das zeigt aber auch den Opportunismus dieser Leute, weil die, also ich wette, dass bei der Konzeption dieser Sendung Leute dabei waren, die 2015 Sendungen konzipiert haben, Hurra, Willkommenskultur, wir sind die gut gewordenen Deutschen. Also auch das ist möglich. Von daher ist für mich auch vollkommen klar, das sieht man ja jetzt an dem ganzen Aufrüstungsdiskurs und an diesem Militarismus, der überall Einzug hält. Wenn die AfD regiert, dann werden auch sehr viele, von denen man es jetzt noch nicht ahnt, das blaue Fähnchen raushängen. Also ich mache mir da überhaupt gar keine Illusionen. Der Opportunismus der Menschen, das ist etwas, was man nicht unterschätzen sollte.
Der öffentliche Rundfunk, öffentlich-rechtliche Rundfunk wurde schon immer umkämpft oder war schon immer umkämpft und ist es heute vielleicht umso mehr. Was wäre denn für dich, wie kann man ihn entpolitisieren? Das war auch die Frage am Anfang, die wir nicht beantwortet haben.
Das geht
haben.
Nicht.
Das geht nicht, ne?
Das geht nicht. Also man muss, also man kann natürlich versuchen, jetzt einen technokratischeren Rahmen zu schaffen, dass der Rundfunkrat nicht mehr in der Weise da mitspielt. Aber dann muss man sich fragen, aber wer entscheidet über etwas? Also man könnte jetzt sagen, wir wählen jetzt plötzlich irgendwelche Fernsehintendanten, ja, über eine direkte Bundeswahl. Das wäre ein bisschen albern. Und wie sollen wir das machen? Das würde zu einer Politisierung natürlich führen, in noch höherem Maße. Dann würde nämlich jede Partei ihren Kandidaten aufstellen. Das kann man nicht wollen. Die Alternative wäre, wir lassen die Zeitungsverleger entscheiden, die ja auch mit in so Gremien und sowas drin hängen, dass die jetzt entscheiden, wer der Intendant wird. Dann wird es sich weiter ins Konservative bewegen. Denn natürlich haben die ja immer recht, wenn die so gesagt haben, ja, die ARD eher links, also was damit gemeint war, da sind ja Leute, die alle keine Kapitalisten sind und nicht für einen Kapitalisten arbeiten, während ja die privaten Medienhäuser nun Leuten gehört, die man als Kapitalisten bezeichnen kann, weshalb am Ende in diesen Zeitungen natürlich auch immer Kapitalinteressen eher vertreten werden. Weshalb man dann immer so sagte, ja, wir brauchen dringend, also von der CDU-Seite aus sagte man dann, wir brauchen jetzt ein privates Fernsehen, damit auch die Kapitalinteressen im Fernsehen vertreten werden. Von daher bin ich ja auch aus einer alten linken Tradition natürlich auch für ein öffentlich-rechtliches, deshalb, weil dort nicht die Kapitalinteressen vertreten werden müssen, da ruft nicht der Verleger an und sagt, jetzt ist aber mal Schluss hier mit all dem Klassenkampf. Eigentlich wäre das der sehr, sehr freie Ort, ist es aber dann nicht mehr inzwischen. Aber also das wäre jedenfalls auch nicht eine Alternative, um auf deine Frage zurückzukommen, dass die das wählen. Ich wüsste jetzt kein Gremium, das ich mir vorstellen kann, das darüber entscheidet. Von daher muss man einfach erkennen, wie alles, wie alle Entscheidungsgremien und so, sind es politische Gremien. Und man sollte eigentlich viel ehrlicher damit umgehen und sagen, ja, natürlich ist das eine formelle Unabhängigkeit, aber es gibt schon eine politische Abhängigkeit bei den Spitzenpositionen. Und dann wäre aber nochmal die Frage, inwieweit man die Leute, die in der Ebene darunter, also die wirklich die Inhalte produzieren, von diesen politischen Proports freimacht. Dass da, und das ist ja das Interessante, was aus der, zumindest in der Vergangenheit immer wieder gesagt wurde, dass da Intendanten waren, die auch die Leute laufen ließen und sich auch vor sich stellten, wenn sie angegriffen wurden aus der Öffentlichkeit oder von der Politik, auch wenn sie ganz konträrer Meinung waren mit denen. Ja. Also, dass man dort auch zum Beispiel sehr dissidente Positionen formulieren konnte und man konnte sich sicher sein, der Intendant stellt sich vor einen. Und das haben wir heute nicht mehr. Wir sehen zunehmend, wie es irgendwelche Skandale gibt oder irgendwie einen Beitrag, der nicht so ganz korrekt ist oder von anderen als nicht korrekt aufgefasst wird oder so. Und dann sieht man ganz wenig Unterstützung noch vom Sender. Ich würde mich dem nicht aussetzen. Also ich finde das tatsächlich Wahnsinn, dass das so stattfindet.
Ja. Also Mut zum Anspruch, würde ich sagen, Mut für auch, ja, wahrscheinlich braucht es mutige Menschen, die sich auch für kontroverse Formate einsetzen. Kürzlich hast du ein Interview gegeben der Zeit es ging um den Komplex Meinungsfreiheit und warum vielleicht auch aus einer linken Position der Begriff ein bisschen sehr wichtig ist, dass er reklamiert wird von der linken Seite. Und es gibt sie, die positiven Beispiele im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, würde ich sagen. Ich denke auch an ganz viele verschiedenste.
Was siehst du im
Sternstunde Philosophie?
Ja, wird bei Dreisat auch
übertragen. Ja, ne, Dreisat übertragen. Zum Beispiel bin tatsächlich, wenn es um Erkenntnis geht, bin ich sehr wählerisch mittlerweile, was so öffentlich-rechtliche Formate angeht. Da bin ich großer Fan von Deutschlandfunk, weil man wirklich so viele verschiedenste Formate hat und die auch wirklich teilweise Features, aber auch lange Gesprächsformate, wo ich das Gefühl habe, es wird Anspruch zugemutet und es gibt auch nicht zu viel Kommentierung und man kann sich seine eigene Meinung bilden. Die letzte Folge Sternstunde Philosophie fand ich auch tatsächlich, ich finde die oft sehr gut, weil es auch oft nur einen Gesprächspartner gibt. Ich weiß nur, Barbara Bleich hat, glaube ich, mal irgendwann gesagt, dass sie mal sie hatte ein bisschen das, was du am Anfang gesagt hast, dass man ein bisschen Angst hat, dass vielleicht auch nicht ein gutes Gespräch zustande kommt und dann setzt man da fünf Leute hin. Dass sie gesagt hat, sie wusste nicht genau, ob das ein gutes Gespräch wird. Und sie hatte über ihn gelesen, hatte recherchiert und wusste, er geht immer spazieren und sammelt Kastanien auf. Und sie hatte dann einfach eine Kastanie auf den Tisch gelegt. Und ab diesem Moment hat sie war die Gesprächsatmosphäre irgendwie eine andere und sie hatte das Gefühl, er taut auf und es gibt einen besseres Gespräch. Und die letzte Folge, da war Ole, glaube ich, auch zu Gast. Und es waren noch zwei andere Gäste da und ich fand es trotzdem, also eine Philosophin und ein Sicherheitsexperte, glaube ich, aus der Schweiz. Und durch Yves Bossard wurde es moderiert und ich fand es ein sehr an Erkenntnis, hängt natürlich auch vom Moderator ab, orientiertes Gespräch. Und leider aber da, wo es dann am Ende auch interessant wurde, war dann die Sendezeit vorbei.
Ja, das ist natürlich das Problem beim Fernsehen. Wir sind da in einem Medium, das nur ein Nacheinander kennt. Während wir jetzt gerade hier etwas aufnehmen, das in der Parallelität stattfindet. Das heißt, wenn wir 20 Minuten länger machen, dann kürzen wir niemanden die Sendezeit. Und diese Parallelität, die wir auch beim Streaming sehen können generell, hat natürlich die Pluralität enorm erhöht. Denn das bedeutet ja etwas, wenn ich sage, entweder kann das eine oder das andere stattfinden. Wenn ich sage, naja, beides kann stattfinden, dann ist das schon was ganz anderes. Das bedeutet natürlich auch, es gibt nicht mehr das Lagerfeuer, davor versammeln sich jetzt alle oder so, aber das ermöglicht dann eine größere Ausdifferenzierung, was natürlich auch bedeutet, dass so ein Longtail-Business dazu führen kann, dass das dann fast niemand mehr wahrnimmt, dass es so viel Nische gibt, denn auch das ist wiederum eine Wahrheit, die Nische ist ganz schwer zu kommerzialisieren im Sinne von, dass man davon leben kann. Ja, also das ist diese Idee vom Longtail-Business, die da so vor etwa 10, 12 Jahren aufkam, die hat sich für ganz wenige Leute bewahrheitet und für die meisten eben nicht, weil das nicht finanzierbar ist und weil es mit Werbegeldern zum Beispiel nicht geht. Also wenn ich jetzt bei YouTube zum Beispiel die Filmanalyse, wenn ich da nur die YouTube-Werbung nehmen würde, das würde einfach, das trägt sich nicht. Ne? Also ich habe das immer gemacht, aber das ist auch wichtig für mich, das Format. Aber das ist kein Format, wo ich sagen kann, das ist jetzt für mich finanziell lukrativ. Das wird erst dann interessant, wenn man jetzt wirklich Menschen zum Beispiel findet, die sagen, ich finde das gut, ich unterstütze das Format, indem ich jetzt einen Paywall-Inhalt abschließe. Und da braucht man ja nur eine kleine Gruppe, die aber dann als Unterstützung da ist. während man von Werbegeldern im Ganzen nur leben kann, wenn man wirklich sehr große Reichweiten hat. Das heißt also, man Videos laufend macht, die über 100.000 Aufrufe haben oder so, dann kann das natürlich bei YouTube lukrativ sein. Und das, da sehen wir eben das Problem, dass wir eigentlich eine Ausdifferenzierung haben, die eine größere Pluralität ermöglicht. Zugleich aber sind ja die Möglichkeiten, davon zu leben, doch gar nicht so hoch. Für wenige Leute hat das funktioniert, weshalb eben das System, das Öffentlich-Rechtliche, so wichtig ist, um das auch wirklich hier nochmal klar zu sagen, weil ich natürlich jetzt immer so, so sehr draufgehauen habe, aber ich will einfach sagen, das Korrespondentennetzwerk, das man hat, das beim Deutschlandfunk ja auch sehr ausgiebig genutzt wird, dass ich da einfach mal in 14 Minuten perfekt eingeschätzt bekomme, was gerade in Mexiko ist, was ist da für eine Agrarreform in Argentinien geplant und wo sind die Probleme. Das würde nicht kommerziell funktionieren. Also wenn diese Person sagen würde, ich mache da jetzt YouTube-Videos zu oder mache da einen Podcast, das würde nicht monetarisierbar werden in irgendeiner nennenswerten Weise. Es geht nur, dass die Person ein festes, hoffentlich gutes Gehalt bekommt und dass dann man auf diese Person zurückgreift und auch in dem Wissen, dass man sie nicht so häufig brauchen wird, weil wir nicht laufend wissen wollen, was in Mexiko stattfindet und da ist der US-Korrespondent dann vielleicht wichtiger, aber dass man sagt, wir brauchen die Struktur, um diese Gesamtabdeckung zu haben. Und für mich wäre eigentlich eine Vision des Öffentlich-Rechtlichen, dass man genau die so interessante Dinge machen, die im Kleinen sind, die man auch oft, selbst wenn man viel Deutschlandfunk hört, da nicht mitbekommt, dass man eigentlich eine Infrastruktur schafft, wo die mehr stattfinden, wo ich die mehr sehen will. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass Maischberger, Mioska, Illner alle nach Hause geschickt werden. Die können ja mal gucken, ob sie, vielleicht können sie ja bei YouTube so ein Format machen. Können sie den ganzen Tag so Haut drauf Formate machen. Das ist ja, da passt das ja eigentlich auch ganz gut. Da gibt es ja vieles dieser Art schon. Und dann macht man um 20.15 Uhr kommen die vier Korrespondenten aus den und den Ländern zusammen und die erzählen, was da los ist und wie hängt das eigentlich mit einer deutschen Entwicklungspolitik zusammen. Das wäre für mich eine interessante Perspektive. Darüber würde ich gerne etwas erfahren. Ja, also das, und da gibt es jetzt eben sehr viele Bereiche auch im kulturellen Rahmen, wo man das mal hören könnte. Wie wird da eigentlich gearbeitet in den Orchestern? Was machen Musikern? Warum reden wir immer über irgendwelche pädagogischen Reformen, dann sind dann so zwei Bildungsminister zu Gast und wenn man Glück hat, wird dann nochmal im Publikum sitzenden Lehrer befragt, der nochmal so ganz kurz so 3 Minuten schildern darf, wo es überall hapert. Vielleicht sollte man eher 5 Schuldirektoren oder 5 Lehrer auf eine Bühne um 20.15 Uhr im ZDF sitzen und die unterhalten sich über da konkrete Dinge oder und dann kommen 5 Bürgermeister, die sich unterhalten und dann kommen 5 Bademeister, die sich unterhalten. So, also es wäre viel sinnvoller als all dieses Spektakel, das da gerade geführt wird. Und ich glaube ja im Übrigen, dass genau weil wir diese ganze Zeit Politik mit dem Öffentlich-Rechtlichen so sehr verbinden, weil die alles damit vollgemacht haben. Wann kann man nochmal einen Spielfilm sehen, ja, im Öffentlich-Rechtlichen? Also nachts, ich weiß, aber jetzt so zu normalen Zeiten, ja. Dadurch ist das auch so alles aufgeladen und wird es auch so extrem von rechts angegriffen, weil die sehen, okay, da wird die Meinung gemacht, die politische, und die geht gegen uns oder so. Man könnte tatsächlich mal sagen, jetzt reden wir mal über die entsprechenden Inhalte. Das wäre das Fernsehen, das ich mir wünschen würde. Und wenn das dann 1 Million Zuschauer weniger hat, dann ist das so. Aber man hätte so viele damit erreicht und würde damit wirklich das ganze Niveau heben. Aber so, glaube ich, wird es eher noch schlimmer werden. Und das ist keine gute Aussicht.
Es gäbe noch so viele Themen, über die wir sprechen können. Ich hätte gern mit dir noch über das Zuhören zum Beispiel gesprochen, weil ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man über Gespräche und Medien spricht. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Vielleicht können wir das machen, falls du Lust hast, können wir noch mal einen anderen Termin finden für ein Gespräch über die Filmanalyse. Aber ich glaube, das macht keinen Sinn, das jetzt ganz kurz zu machen. Nur ein letzter Punkt vielleicht dazu. Du hast den Film Die Soldaten des Lichts, die Dokumentation, sehr positiv. Ich habe deine ganze Filmanalyse dazu nicht gesehen. Ich habe die Dokumentation gesehen und meine These dazu ist so ein bisschen, dass dieser Film mir oder dass die Dokumentation, dass ich die so ansprechend fand, ist, dass sie so wenig Kommentierung leistet, dass sie es schafft, ohne Kommentierung durch Bilder und wie sie erzählt, den Zuschauer zu einem mündigen Menschen macht. Und in Zeiten, in der Kommentierung überall ist, in allen Videos, in allen, finde ich auch teilweise von Moderatoren, also Markus Lanz ist ja ständig dabei, dass er nochmal seine Meinung auch dazu, oder warum, was er sinnvoll findet, was er nicht sagt. Oder auch in Streams wird ganz viel kommentiert, aber dieser Film lässt einfach den mündigen Bürger entscheiden, was er dazu denkt. Und das ist vielleicht etwas, was man auch vielleicht, wo man sagen kann, das sollte sich der öffentliche Rundfunk auch öfter zutrauen.
Dieser Film genau. traut tatsächlich dem Publikum etwas zu. Wie du es richtig beschrieben hast, es wird über die Art, wo die Kamera positioniert ist, welche Bilder aufeinander folgen, also wie der Film geschnitten ist, kommentiert. Aber nicht in einer Weise, dass dann nochmal jemand drüber spricht.
Genau.
Und sagt, das sollte man jetzt dazu denken und Vorsicht, hier sind wir gerade im verschwörungstheoretischen Milieu. Darum geht es in diesem Film. Ja. Aber gerade weil es nicht kommentiert wird, gewinnt der Film eine Offenheit, dass wir sehen, ach, das hat nicht nur etwas mit Reichsbürgern zu tun, sondern es hat sehr viel mit unseren Clickbait-Gesellschaften zu tun, sehr viel mit unserem medialen Diskurs, mit dem politischen, mit auch der verfahrenen Situation. Was macht denn eigentlich der Einzelne, wenn für ihn Ökonomisches nicht mehr vorangeht? Davon handelt der Film dann auch. Und da sieht man wieder, das ist dann so eine Glanzstunde auch, dass dann das Öffentlich-Rechtliche so einen Film unterstützt und dass der auch da in der Mediathek zu sehen ist. Das wäre eben ohne dieses System nicht denkbar. Deswegen, ja, bei aller Kritik, die zu leisten ist und die auch mit Vehemenz vorgetragen werden soll, ich finde, man sollte jetzt auch nicht so tun, nö, eigentlich ist alles super, denn weil die Rechten jetzt gerade Kritik haben, kann ich trotzdem auch noch meine eigene Kritik formulieren und die sieht auch sehr anders aus als die der AfD, muss man sagen, an sich ist das System ein sehr sinnvolles und sollte deshalb auch unterstützt werden, aber eben nicht in so einer blinden Solidarität, sondern man kann eigentlich fordern, dass das Öffentlich-Rechtliche seinem eigenen Anspruch gerecht werden soll. Und nur daran sollte man es messen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Jetzt habe ich noch ein paar Hörerfragen. Jetzt die Frage, machen wir das jetzt? Du musst
ganz
jetzt
schnell,
ziemlich los.
Ganz schnell.
Ne? Ganz schnell. Dann kannst du vielleicht kurze Antworten geben. Wenn du ein Drehbuch schreiben würdest, worüber gäbe es ein Thema, das dir in den Kopf kommt, worüber du das schreiben würdest, was dich interessieren würde?
Es wäre auf jeden Fall ein Kriminalfilm, der im Bankenviertel in Frankfurt spielt.
Okay. Wenn du ein Biopic über einen Politiker machen würdest, wer wäre der Politiker und wer würde ihn spielen?
Ich interessiere mich so wenig für Politiker. Von daher
wäre es wahrscheinlich kein Politiker.
Wäre es wahrscheinlich kein Politiker, nein.
Wer wäre das vielleicht?
Und hinzu kommt noch, dass ich Biopics hasse.
Okay.
Also das sind jetzt zwei Faktoren, die ein bisschen viel sind.
Okay.
Vielleicht wäre ein Biopic über einen Hinterbänkler, der einfach seine Arbeit gut verrichtet, interessant. Jemand, der nie aufhört, der einfach gut arbeitet, der sich um seinen Wahlkreis kümmert und schaut, dass er ein bisschen was rausholt für seine Leute. Das wäre vielleicht ein interessantes Biopic über jemand, der nicht da vorne steht und in Davos auftritt oder sonst wo ist.
Wie sehr wird es echte Musikerinnen treffen, wenn nun immer mehr Musik von KI-Tools auf die Plattform geladen wird und den Geldtopf der Musikerin zusätzlich anzapft? Ihr habt im Salon das Buch Mood Machine von Liz Pelly analysiert.
Ja, das wird...
Würdest du einfach darauf verweisen?
Ich würde einmal darauf verweisen. Ich würde aber auch sagen, dass Spotify ja nicht einfach so aus so einer Tollheit KI toll findet, sondern die wollen ja ihren Profit maximieren. Und es kostet für Spotify eben sehr viel Geld, wenn dort Menschen ein Abo haben und Musik hören, weil dann immer was an die GEMA oder an andere Verwertungsgesellschaften gezahlt werden muss. Folglich versucht man eigentlich, dass die Leute ja Musik hören, die nicht so teuer ist. Und da das dann algorithmisch auch noch ja, getrieben ist, wird das für die Musiker, die noch echte Musiker sind, schwer.
Hier sind jetzt noch einige Fragen zu Filmen, aber vielleicht lassen wir die einfach für ein anderes Mal. Zum Schluss darfst du ein Buch und eine Musik empfehlen. Gibt es da was?
Ja, ich will dieses Buch empfehlen, um sich so einen Überblick zu verschaffen. Ich habe es eben schon erwähnt von Carsten Rudolph, Sendestörung, Aufstieg und Krise des öffentlichen Rundfunks vom CH Beck Verlag. Das ist im vergangenen Jahr erschienen, das die Geschichte erzählt, auch die politischen Debatten nachzeichnet, auch Probleme aufzeichnet beim Öffentlich-Rechtlichen, auch so ein paar Skandale bespricht, denn gerade die CSU hat immer wieder versucht, irgendwie ein Programm nicht zu senden oder hat das dann auch schon mal in Bayern nicht ausgestrahlt. Also da gibt es auch wirklich ganz interessante Anekdoten, auch wann überhaupt die erste Frau mal in den Nachrichten, die Nachrichten sprechen durfte. Das war 1971, Wiebke Bruns. Solche Dinge kann man dort nachlesen. Also wer sich mal dafür eine grundsätzliche Auseinandersetzung interessiert, kann das auf jeden Fall lesen. Und bei der Musik fällt es mir immer so ein bisschen schwer, da ich ja vor allem klassische Musik höre. Ich würde mal empfehlen, auch wenn die CD schon älter ist, aber man sollte sich die CD des Leon Coro Quartetts anhören. Leon Coro.
Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Heute zu Gast bei Mich und Kultur war Wolfgang M. Schmidt. Danke dir.
Danke dir.